Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Wort Gottes für den heutigen Heiligabend hören wir auf Kolosser 1, die Verse 13 bis 20. Da schreibt der Apostel Paulus über Jesus: Er hat euch fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht und uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in bösen Werken, hat er aber nun versöhnt. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, die schwedische Nobelpreisträgerin und Schriftstellerin Selma Lagerlöf erzählt in einer Legende von der heiligen Nacht, in der das Jesuskind geboren wurde. Sie erzählt, Josef geht über das Feld, um Feuer bei den Hirten zu holen. Am Feuer aber sitzt ein alter Hirte, dessen Herz durch ein schweres Leben hart geworden ist. Als Josef sich nähert, hetzt der Mann seinen Hund auf ihn. Aber das Tier will nicht beißen in dieser Nacht. Da steht der Mann auf, greift nach seinem Speer und schleudert ihn zornergrimmt nach Josef. Aber der Speer fällt vor Josef zu Boden und will ihn nicht treffen in dieser Nacht. Josef kommt zum Feuer und bittet um einige glühende Kohlen. Nimm sie dir doch, wenn du sie anfassen kannst, bekommt er als grimmige Antwort. Da nimmt Josef die Glut mit seinen Händen, ohne sich zu verbrennen in dieser Nacht. Der Hirte wird unruhig und fragt sich, was ist das für eine Nacht, in der der Hund nicht beißt, der Speer nicht trifft, das Feuer nicht brennt. Bewegt von dieser Frage geht er Josef nach bis zum Stall von Bethlehem. Dort findet er Maria und das Christuskind in der Krippe. Da wird der Hirte überwältigt von der Macht Gottes. Sein versteinertes Herz wird weich. Er breitet über das neugeborene Kind ein kostbares Lammfell als Geschenk aus. Als er seinem kalten und harten Wesen absackt, erkennt er die Herrlichkeit der göttlichen Liebe. Sein Herz wird heil und sein Leben froh. Was Selma Lagerlöf da erzählt hat, ist nur eine Legende. Aber sie veranschaulicht das Wunder dieser Nacht auf ergreifende Weise. Es war keine gewöhnliche Nacht, diese Nacht von Bethlehem. Denn in dieser Nacht ist Gott Mensch geworden. Wie wir es gerade gelesen haben, es gefiel der ganzen Fülle der Gottheit, leibhaftig in ihm zu wohnen. Der leibhaftige Gott wurde Mensch in dieser Nacht. In dieser Nacht hat uns Gott seinen Sohn geschenkt. In dieser Nacht ist Gott selbst zu uns gekommen, damit unser Leben neu wird. Wie traurig, wenn diese Nacht für viele Menschen heute nur noch ein Familienfest oder bestenfalls ein ominöses Fest der Liebe ist. Wobei kaum noch einer zu sagen weiß, welche Liebe er damit überhaupt meint. Das Wunder dieser heiligen Nacht bleibt den meisten verborgen. Und dieses Wunder ist die Geburt unseres Erlösers. Unseres Erlösers. Darum geht es, dass Jesus in dieser Nacht für uns gekommen ist. Luther sagte einmal, macht diese drei Buchstaben uns so groß wie Himmel und Erde. Und sprich, das Kind ist geboren, das ist wahr. Aber wem ist's geboren? Uns ist's geboren. Und er fährt fort, nicht dann hast du Jesus Christus, wenn du weißt, dass er Gott und Mensch ist, sondern wenn du glaubst, dass diese allerreinste und allerunschuldigste Person dir vom Vater geschenkt ist, dass er sei dein Priester und Erlöser, ja, dein Knecht, der seine Heiligkeit von sich täte und deine sündige Person anzöge. Zu uns ist er gekommen, dass wir ihn kennenlernen, dass wir seinen heiligen Namen anrufen. Dazu eine zweite kurze Geschichte. Ein Mann träumt, er sei in die Hölle gekommen. Er geht über eine trostlose Steppe. An einem schmutzigen Fluss sitzen regungslos viele Menschen. Er fragt einen, was macht ihr da? Wir denken nach. Worüber denkt ihr denn nach? Wir denken über einen Namen nach. Über welchen Namen will er wissen? Wir kennen ihn nicht. Wie soll ich das verstehen, wundert sich der Mann. Ihr denkt über einen Namen nach, den ihr gar nicht kennt? Da richtet sich der Verlorene auf, seufzt tief und sagt, wir wissen, es gibt einen Namen, der ist so mächtig, dass wir sogar aus der Hölle errettet würden, wenn wir ihn anriefen. Aber dieser Name fällt uns nicht mehr ein. Liebe Geschwister, liebe Gäste, das ist der Name Jesu. Zu wie vielen Menschen in Riedlingen, in der Eichenau, vielleicht auch hier heute Abend hat Gott schon gesagt, du sollst mir gehören. Ich habe dich von ganzem Herzen lieb. Meinen Sohn habe ich für dich gegeben. Alles Versagen, alle Schuld deines Lebens hat er am Kreuz schon getragen. Du brauchst nur Ja zu sagen. Du brauchst nur den Namen meines Sohnes anzurufen. Aber wie viele haben abgewunken? Und dann fällt ihnen eines Tages dieser Name nicht mehr ein. Der einzige Name, der rettet. Jesus. Aber wer ist dieser Jesus, den uns Gott schenkt in der Nacht von Bethlehem, der diesen mächtigen, heilbringenden Namen hat, der allein uns retten kann aus der Hölle? Darauf gibt das Wort Gottes, das wir gehört haben, eine klare und eindeutige Antwort. Vers 15 sagt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist Gottes Sohn, wesensmäßig eins mit dem Vater, mit dem allmächtigen, lebendigen Schöpfergott. Die folgende Situation haben wir wahrscheinlich alle schon mal so oder so ähnlich erlebt. Da geht die Mama mit ihrem neugeborenen Spross im Kinderwagen spazieren, mit stolz geschwellter Mutterbrust natürlich. Die Nachbarin kommt neugierig über die Straße gelaufen, sie schaut in den Kinderwagen und ruft ganz entzückt, ach, das ist ja ganz der Vater. Darum geht's hier. Wir schauen Jesus an, das Kind in der Krippe und wissen, das ist ganz der Vater. Aber noch viel mehr als je ein Menschenkind sein Kind seines Vaters sein kann, denn ein Menschenkind hat ja immer nur die Hälfte der Gene seines Vaters. Jesus aber ist vollkommen wesenseins mit dem Vater. Wirklich umfassend ganz der Vater. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Dieser Jesus, das Kind in der Krippe, das ist der lebendige Gott. Seine Liebe zu uns hat ihn herabgetrieben vom Himmel in unsere Welt. Und Jesus hat Wunderbares mit unserem Leben vor. Das ist der nächste Punkt. Die wichtigste Versetzung der Welt. Damit verbindet sich die Frage, sind wir versetzt? Es gibt ja manche Arten von Versetzungen, unangenehme. Dass uns einer versetzt hat, da haben wir einen Termin ausgemacht und der andere kommt nicht. Wir wurden versetzt. Dem ist was Wichtiges dazwischen gekommen. Noch schlimmer, wenn es uns in einer Freundschaft oder gar in der Ehe trifft, wo vielleicht einer, der den anderen von ganzem Herzen liebt und meint, mit ihm in einer guten Beziehung zu leben, plötzlich den anderen im Arm einer dritten Person findet oder auf andere Weise eiskalt abserviert wird. Es gibt aber auch erfreuliche Versetzungen. Wenn einer in der Schule versetzt wird, in die nächste Klasse, oder wenn einer im Beruf versetzt wird auf eine höhere und bessere Position. Wir könnten jetzt lange weitermachen, wen und was man alles wohin versetzen kann. Aber die schönsten Versetzungen, die diese Welt zu bieten hat, sind nichts im Vergleich zu der Versetzung, von der Paulus hier redet in Vers 13. Er hat uns errettet aus dem Reich der Finsternis. Das ist der Ort, zu dem wir gehört haben, solange wir Jesus nicht kennen, und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Versetzt aus dem Reich der Finsternis, aus der Macht Satans, sind wir versetzt. Es ist schmerzhaft, wenn am Ende eines Schuljahrs unter dem Zeugnis steht, nicht versetzt. Aber es ist eine Katastrophe, wenn am Ende unseres Lebens steht, nicht versetzt ins Reich Gottes. Die meisten Menschen verpassen diese Versetzung. Sie rasen durch ihr Leben wie Autofahrer durch die Nacht. Dabei nehmen wir uns als Autofahrer immerhin meistens noch die Zeit, gelegentlich einen Blick auf die Straßenkarte zu werfen, oder wir haben das Navigationsgerät heute programmiert. Auf der Fahrt durchs Leben dagegen fährt die Menschheit, die Masse davon, einfach drauf los und meist mit dem Strom mit. Die meisten sind so beschäftigt mit Fahren, dass sie gar keinen Kopf haben zu fragen, wohin fahre ich eigentlich? Wo wird mein Leben ankommen? Wo wird mein Leben enden? Ich dachte in der Vorbereitung, das ist wie beim sprichwörtlichen Zug der Lemminge. Davon werden einige schon gehört haben, vom Zug der Lemminge. Berglemminge sind, wir sehen hier eines dieser posierlichen Tierchen, sind sehr vermehrungsfreudige Wesen. In günstigen Jahren kommt es dann zu einer regelmäßigen, zu einer regelrechten Bevölkerungsexplosion der Berglemminge. Ich habe im Internet nachgeschlagen, so im Schnitt wohl alle 3 bis 5 Jahre. Zu richtig großen Massenwanderungen schätzt man, kommt es nur alle 35. Dann verlassen viele dieser possierlichen Tiere, weil es ihnen zu eng und zu stressig wird, ein Gebiet und begeben sich auf die Suche nach neuen Lebensräumen. Dabei rennt einer dem anderen blindlings hinterher. Einer vorne draus, der ganze Rest nach. Tausende Berglemminge sind dann miteinander unterwegs, überqueren Flüsse und können dabei bis zu 100 Kilometer zurücklegen. Da viele Lemminge auf diesen Wanderungen zum Tod kommen, entstand wohl auch die Legende vom Massenselbstmord. Von einem gezielten Selbstmord der Lemminge darf man sicher nicht ausgehen, aber es mag sein, dass der Zug über einen Abhang hinunterstürzt, der erste getrieben, gedrängt von den nachfolgenden Massen und der Rest kopflos hinterher. Ob ein solcher Zug möglicherweise auch statt einem Fluss ins Meer geht und dabei umkommt, weiß ich nicht. Aber dieser Zug der Lemminge, der erinnert mich an das Lebenskonzept der meisten Menschen heute. Von Geburt an sind sie in panikartiger Jagd nach Leben. Immer einer dem anderen nach. Und plötzlich schreit einer ganz vorn: Ich hab's, noch mehr Geld, noch mehr beruflicher Erfolg, noch mehr Freizeit, noch mehr Urlaub, noch mehr Spaß. Das ist das Leben. Und alle rennen hinterher. Froh, dass sie sich selber nicht mehr den Kopf zerbrechen müssen, was ihr Leben ist. Alle jagen ihm nach, aber alle jagen ins Verderben. Aus diesem Zug der Lemminge hat uns Jesus versetzt. Er hat uns bei seinem Namen gerufen. Er hat uns gewissermaßen liebevoll im Genick gepackt, herausgehoben aus dieser Massenflucht ins Verderben und hat uns versetzt in ein neues Leben mit ihm. Liebe Geschwister, liebe Gäste, wie dankbar dürfen wir Jesus sein, dass er Mensch geworden ist, dass er in unser Leben eingegriffen hat, sei es durch gläubige Eltern, sei es durch Freunde und Bekannte, die für uns gebetet haben, die uns Jesus bezeugt haben, die bis heute für uns beten, wenn du noch nicht versetzt bist. Eigentlich sollte die Taufurkunde eine solche Versetzungsbescheinigung sein. Die Taufe auf den Namen des dreieinigen Gottes bedeutet ja eine Umbuchung auf das Konto des, weg vom Konto des Teufels hin auf das Konto Gottes. Aber haben wir das im Glauben ergriffen? Von denen, die sich nicht haben versetzen lassen, haben wir vorhin schon gehört. Die sitzen in Ewigkeit an einem finsteren Ort und denken nach über den Namen dessen, der sie so gerne versetzen wollte. Diese Versetzung wird in der Regel nur der annehmen, der begreift, dass er auch das Dritte braucht. Vergebung der Sünden. Davon lesen wir Vers 14, in welchem wir haben die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Vergebung der Sünden, das ist heute kein marktfähiger Artikel. Ich dachte, hätte Gott so gehandelt, wie das heute in der Wirtschaft der Fall ist, dann hätte er diesen Artikel wohl nie auf den Markt gebracht. Bevor heute ein Produkt entwickelt und auf den Markt kommt, wird in der Regel eine umfangreiche Marktanalyse gemacht. Man fragt, wie viele Menschen haben Interesse an diesem Produkt? Wie hoch wird die Nachfrage sein? Werden sich die Kosten für Entwicklung, Produktion und Vermarktung überhaupt lohnen? Nehmen wir an, wir hätten in den letzten Wochen einen Stand aufgestellt auf dem Weihnachtsmarkt. Links neben uns verkauft einer Glühwein. Auch wenn es nicht so kalt war, die Nachfrage ist groß. Glühwein gehört schließlich zur gemütlichen Atmosphäre auf dem Weihnachtsmarkt. Rechts neben uns bietet einer geröstete Maronen an. Auch die finden reißenden Absatz. Stellen wir uns vor, wir haben über unserem Stand ein großes Schild: Vergebung der Sünden. Wie lange wäre wohl die Schlange an unserem Stand? Die Masse unserer Mitmenschen würde sagen: Vergebung der Sünden, kein Bedarf. 100.000 Euro, das könnte ich gebrauchen. Ein neues Auto, eine größere Wohnung, einen besseren Arbeitsplatz oder wenigstens überhaupt einen. Aber Vergebung der Sünden, nein, danke. Dabei ist die Sünde der Leute Verderben. Sünde zerstört Beziehungen. Sie zerstört Beziehungen zu Menschen, sie zerstört Beziehungen zu Gott. Dazu zum Schluss noch ein Beispiel von einem jungen Soldaten. Es war im Krieg. Und der für ihn zuständige Militärgeistliche merkt, dem fällt immer mehr auf, irgendwas stimmt mit diesem jungen Soldaten nicht. Normalerweise ist er scheu und schläfrig. Aber kaum, dass er hinter einem Maschinengewehr steht, ist er völlig verändert. Seine Augen bekommen einen stählernen, fast mörderischen Blick. Nun war Weihnachten. Der junge Soldat ist im Weihnachtsgottesdienst. Und der Militärgeistliche merkt, dieser junge Soldat ist von der Weihnachtspredigt offensichtlich tief ergriffen. Nach dem Gottesdienst ergibt sich ein Gespräch und dieser junge Soldat erzählt dem Pfarrer: Ich habe schon vor dem Krieg einen Menschen getötet. Vielleicht denkst du jetzt, dass mir das Töten bis heute Spaß macht, dass ich deshalb beim Angriff so rangehe, aber das ist nicht wahr. Ich will töten. Ich will mich töten. Ich will das büßen. Ich bin auch mal fromm gewesen. Aber der Jähzorn und der Teufel haben mich ruiniert. Die Bibel sagt, die Sünde ist das Leute, der Leute Verderben. Sie ruiniert unser Leben. und sie zerstört unsere Ewigkeit. Da erzählt ihm der Prediger noch mehr von Jesus. Er weist ihn hin auf das Lied, das sie wahrscheinlich im Weihnachtsgottesdienst auch gesungen haben. Christus, der Retter, ist da. Da stützt der junge Soldat den Kopf in die Hände. Zwischen seinen Fingern laufen Tränen hervor. Bußtränen und Freudentränen. Der Pfarrer sagt über die Situation, ich war auch keines Wortes mehr mächtig. Jetzt wusste ich, warum Weihnachten sein muss. Wie hätte ich diesem armen Kerl sonst helfen sollen? Aber dass Gott sich unser erbarmt, was ist das für eine herrliche Kunde, wenn wir uns so verloren und verlassen fühlen, dass wir nichts mehr tun oder wiedergutmachen können. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott macht alles gut. Dass auch wir Gott in unserem Leben alles gut machen lassen. Amen.